Ja, ich freue mich, heute Morgen wieder vor euch stehen zu können, um über Glaubenswahrheiten nachdenken zu können. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Sag mal, Michael, was liest du eigentlich hier? Haben wir nicht immer gelernt, wir sollen uns lieben? Liebe deine Feinde, liebe deinen Nächsten? Was ist das für ein Wort? Woraus liest du hier? Ja, Jesus sagt in der Bergpredigt, liebt eure Feinde und bittet die, für die euch verfolgen. Segnet die euch verfluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und jetzt hier, ich hatte gelesen aus Lukas 14, 26. Lukas 14, 26. Es ging eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Gut, Jesus war dafür bekannt, dass man ihn nicht verstand und dass man ihm versucht hat, alles im Mund rumzudrehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es auch für uns heute sehr wichtig ist. Wie war ich darauf gekommen? Und zwar aus 2. Korinther 6. 2. Korintherbrief 6. Dort sagt Paulus was Ähnliches. Als Verführer und wahrhaftig, als Unbekannte und doch bekannt, und Sterbende, wir leben, als Arme, die andere reich machen, voller Widersprüche. Der Kampf ist voller Widersprüche. Wir lesen in der Bibelstunde oben immer, wir beschäftigen uns sehr lange schon mit dem Heiligen Geist und kehren auch immer wieder zu der Galater 5 Stelle zurück. Galater 5. Und da steht in Vers 17, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und seit 2000 Jahren, oder auch schon die Glaubenshelden des Alten Testamentes, stehen in diesem Konflikt. Und wenn wir in der Bibel schon drüber sprechen, dann sagen wir einmal, ja, haben wir verstanden. Das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wir tun was anderes als das, was wir wollen. Kehren wir nochmal zurück zu 2. Korinther 6. Ich lese jetzt hier ab 3. 2. Korinther 6, 3. Hier schreibt Paulus, und wir geben in nichts einen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgung, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber doch die viele reich machen, als sie, die nichts haben und doch alles haben. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann ein Armer alle Menschen reich machen? Wie kann einer traurig sein und alle Zeit fröhlich sein? Das geht doch gar nicht. Wir sollen uns hassen, uns selber hassen, unser Vater, unsere Mutter, unsere Kinder hassen und doch sollen wir sie lieben. Oder hier so in ungefärbter Liebe, schreibt Paulus hier sogar, in ungefärbter Liebe den anderen zu lieben. Ein bisschen davon hatten wir heute Morgen schon. Hatte Elmar gesagt, dass er sich manchmal die Ankunft des Herrn wünscht. Dann, wenn es ihm schlecht geht. Nicht gerade, wenn er mit seinen Kindern fröhlich spielt und sich an ihnen erfreut. Dann gerade nicht. Aber in diesem Konflikt leben wir. In diesem Kampf leben wir. Und wir müssen uns einfach auch, denke ich, noch viel mehr vergegenwärtigen, dass wir das leben müssen. Ja, es gibt die berühmten Worte von Paulus dazu. Ich lese aus Römer 7, Römer 7, 18. Da sagt Paulus, denn ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und jeder, der, wenn wir sprechen jetzt nicht von irgendeinem Christen, von irgendeinem Prediger, der ein totaler Versager war und sonst auch nichts geschafft hat, sondern er war der fleißigste unter allen Aposteln, von Jesus Christus persönlich berufen und er sagt sowas. Denn ich weiß, das heißt in mir, meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Was für ein Mist. Wie wollen wir das schaffen? Gut, dass Jesus das geschafft hat, aber er war ja auch ohne Sünde. Er war nicht und das Fleisch verkauft, als einziger Heiliger, der vom Himmel gefallen ist. Wir sind wie Paulus auch in Sünden geboren, wie das Alte Testament uns sagt. Und wir stehen genauso da. Würden vielleicht gerne das Gute tun und am Ende stehen wir bei Gott nur mit leeren Händen da. Was können wir zu seiner Helligkeit beitragen? Kehren wir nochmal hin zu 2. Korinther 6. Nehmen wir nochmal die Gegensätze hier heraus. Hier schreibt Paulus in 8, Ehre und Schande. Ja, wir mögen das nicht. um Christi willen Schmach zu erleiden. Dass andere uns auslachen, dass andere uns blöd finden, dass wir nicht beliebt sind. Unsere Hilfe wird gerne genommen, das ist nicht das Problem. Kannst du uns helfen? Das ist nicht das Problem. Aber das genügt dann auch. Ehre haben wir gerne, sind gerne angesehen, wir werden gerne von anderen Menschen geehrt. Das liegt uns alles im Blut. Aber Schande zu erleiden und Schmach zu erleiden um den Namen Christi willen, das mögen wir erstmal überhaupt nicht gerne. Und dann kommen die Gerüchte, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten. Nicht Gerichten, Gerüchten. Wir mögen es überhaupt nicht, wenn andere schlecht über uns reden. Wenn man schlechte Sachen über uns verbreitet, falsche Dinge über uns sagt, das mögen wir überhaupt nicht. Und ich weiß, wovon ich rede. Da möchte ich laut schreien und mir meine Gerechtigkeit wiederherstellen. Das ist nicht wahr, das stimmt nicht, das ist anders. Wo bleibt da die Sanftmut Christi? In bösen Gerüchten und guten Gerüchten. Wenn jemand besser über uns redet, als wir sind, ist das schon in Ordnung. Da können wir gerne auch mal stillschweigen. Als Verführer und doch wahrhaftig. Was ist der Christenheit nicht an Verführung nachgesagt worden? In Nordkorea werden sie noch als Staatsfeinde gehandelt. Als Verführer und doch wahrhaftig. Wir wollen jetzt nicht darüber reden, dass auch im Namen der Kirche viel Böses getan worden ist und viel. Darüber wollen wir nicht sprechen. Wir sprechen über Jesus Christus, der einzig Wahre war, der einzig Echte war, der immer gerecht war, liebevoll war. Wahrhaftig. Nach Wahrhaftigkeit wollen wir als Christen streben und wollen nicht andere verführen. Denn Jesus sagt, wer einen von diesen Kleinen zum Abfall verführt, für den wäre es besser, einen Mühlstein in seinen Hals zu hängen und ihn mehr zu ersäufen, wo es am tiefsten ist. Verführt wollen wir bloß niemanden verführen. Aber dann verhalten wir uns oft neutral. Wir verhalten uns oft neutral. Aber es gibt kein Neutral. Weil wenn wir es neutral verhalten, gewinnt diese Welt. Gewinnt das Böse. Gewinnt die schlechten Dinge. Und ich verhalte mich gerne neutral und halte gerne den Mund. Und es ist eine große Herausforderung für mich, etwas deutlich zu sagen. Ich war auf einem Seminar vor 2 Wochen. Auf so einem Kongress war das mehr so ein bisschen. Und da gibt es so einen Eingangshalt, da waren so die 100 Leute zusammen mit den ganzen Betreuern und so und den Seminarleitern und so. Und beim Abschluss gab es das dann nochmal und vorher waren immer so Kleingruppen halt. Und bei der Abschlussveranstaltung, da war dann so eine Frau und ich merkte das schon, das geht in Richtung Evolutionstheorie, geht das alles, was sie da so von sich gibt und so. Und hat mich dann schon ein bisschen genervt. Wobei ich nichts dagegen habe, wenn jemand sagt, das ist jetzt Evolutionstheorie, was ich euch jetzt beibringe. Das ist für mich okay. Das ist dann, ist okay, ne? Wenn man es deklariert. Aber so tut, als sei das alles schon längst bewiesen und so, das kann ich gar nicht gut ab. So, und nun fing sie halt an und fragte dann auch prompt, wie alt ist die Sprache? Wie alt ist die Sprache? Ich habe mich dann auch gleich gemeldet und habe dann erklärt, dass die Sprache genau 6000 Jahre alt ist. Und dass natürlich alles vom Anfang an fertig sein musste, Software und die ganzen Hardware-Komponenten, um überhaupt Sprache sprechen zu können. Passen die Ohren, die Hören dazu, sagen wir noch gar nicht. War mucksmäuschenstill, hat auch keiner was gesagt. Ich habe dann das wieder, und sie hat auch dann nicht darauf eingegangen, ist überhaupt nicht darauf eingegangen, hat dann nur erklärt, dass die Sprache vor 2,5 Millionen Jahren entstanden ist und so weiter und so weiter und so weiter. Sonst kenne ich das häufig eben auch, dass jemand hinterher noch zu mir kommt und mal nachfragt, wie ich auf so ein schmales Brett gekommen bin oder so. Aber dieses Mal nicht. Ist schon sehr ungewöhnlich gewesen. Nein, also wir mögen es gar nicht, Außenseiter zu sein, etwas zu sagen. Wir verhalten uns lieber neutral, sag lieber nichts. Dann hast du auch keinen Ärger. Aber eigentlich sollen wir das nicht als Christen. Wir sollen Farbe bekennen. Raus damit. Wir sollen etwas sagen. Die Heilige Schrift sagt das anders. Ich habe die Bibel nicht geschrieben. Bei mir musst du dich nicht beschweren. Es ist das einzige Buch, das sagt, es ist in 6 Tagen gemacht. Das war's. Gehen wir zurück. In Ehre, in Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig. Als die Unbekannten und doch bekannt. Denn wir sind bei ihm bekannt. Wir sind unbekannt in dieser Welt, wie die anderen 8 Milliarden Menschen auch. Manche sind mehr bekannt, durch Funk und Fernsehen vielleicht. Und man kann sich dann so ein Leben wie das von Boris Becker angucken, wenn man dazu Lust hat. Sehr bekannter Mann. Aber die Namen der Christen sind im Buch des Lebens aufgeschrieben. Es gibt eine ganz große Menge, und von der spricht auch immer auch die Offenbarung, eine ganz große Menge, die einfach verschwindet. Ganz viele Menschen, die einfach ohne Gott ihre Ewigkeit verbringen müssen. Aber es gibt da eben auch welche, die sind im Buch des Lebens aufgeschrieben. Als die Unbekannten und doch bekannt. Und so wollen wir bei ihm bekannt sein und nicht in dieser Welt bekannt sein. Weil wenn wir uns danach ausstrecken, bekannt zu werden, bringt das wieder andere Dinge mit sich. Dass wir uns anpassen müssen, dass wir eben leise sein müssen, neutral versuchen zu sein. Als die Sterbenden und siehe, wir leben. Ja, wir sind auch alle in diesem zerfallenen Leib gefangen. Wir müssen auch gehen von dieser Welt, wir müssen auch sterben, wir müssen auch leiden. Manche ein bisschen schwerer, manche weniger. Ein sterbender Leib, der uns gegeben ist, aber wir haben schon ewiges Leben hier. Und da ist auch wieder dieser ganze Konflikt, wird darin so schön deutlich. Wir leben, wir essen und trinken wie andere Menschen auch, wenigstens im Wesentlichen. Unser Körper zerfällt, wir werden krank, wir müssen mal zum Arzt. Und doch ist das Leben, das wahre Leben. Wir können daran Anteil jetzt schon hier haben. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus. Als die Gezüchtigten und doch nicht getötet. Ja, ich glaube, keiner von uns ist wirklich mal ernsthaft geschlagen worden. Ernsthaft mal gezüchtigt worden mit irgendwelchen Peitschen oder irgendwelchen sonstigen Züchtigungsinstrumenten. Paulus schreibt das hier so. Er hat ist mehrfach geschlagen worden, 40 Geißelhiebe weniger ein und doch nicht getötet worden. Der Herr führt uns so lange, wie sein Plan ist. Es kann uns auch keiner das Leben nehmen, bis unser Leben nicht vollendet ist. Bis Gott nicht seinen Plan mit unserem Leben zu Ende gebracht hat. Das ist sehr traurig, wenn zum Beispiel die Schwester von meiner Schwiegertochter früh gehen muss, Betty. Und doch war ihr Leben zu Ende. Und ihr Plan war erfüllt. Und bei anderen von uns bekommen vielleicht auch manchmal besondere Bewahrung, weil Gott hat noch einen besonderen Plan mit uns vor. Er möchte uns noch weiter gebrauchen in dieser Welt. Er braucht uns noch. Und alles genauso dankbar anzunehmen, wann wir auch gehen gerade müssen. Ich hatte dazu mal so ein interessantes Erlebnis. Da waren wir noch in einer anderen Gemeinde und da hatte ich den Kindern beigebracht, morgens im Kindergottesdienst, wenn euch etwas Schlechtes widerfährt, dann darf man nicht oh Scheiße sagen, ja? Dann sagt man zum Beispiel, Jesus hilf mir. Gott hilf mir, Jesus hilf mir. Ja, wenn euch etwas Schlechtes widerfährt, wendet euch reflexmäßig an ihn. Trainiert es ein. Probiert es aus. Ich wusste nicht, wie schnell es mich erwischen sollte. Auf jeden Fall war ich an dem Abend noch zu einem Abendgottesdienst mit meiner Oma gefahren. Väterlicherseits, sie lebt auch schon seit über 10 Jahren nicht mehr. War mit seinem Abendgottesdienst gefahren und ich bin da nach Fischerhude raus und da kommen wir durch ein Waldgebiet da durch und kommen dann auf eine Lichtung sozusagen. Es war irgendwie Januar war es, ein trockener Tag. Und als wir so aus diesem Wald rauskommen, junger Mann, natürlich dann immer auch gut Tempo 100 drauf, das muss ja auch so sein auf der Landstraße, kommen wir aus diesem Waldgebiet da raus und die ganze Straße war mit Schnee bedeckt, also mit Eis bedeckt. Und habe auch sofort, also in dieser langgezogenen Kurve auch sofort die Kontrolle über das Auto verloren. Habe dann also nur instinktiv gebremst und gesagt, Jesus, hilf mir. Das ist mir hinterher übrigens erst aufgefallen. Und ich weiß nicht, wie es dann weiterging. Auf jeden Fall standen wir dann sofort auf der anderen Seite zwischen so zwei, diesen weiß-schwarzen Pfählen, die da überall so gibt. Da stand ich dann so wie hingestellt, also nicht im Straßengraben oder sonst wo. Und meine Oma sagte nur, Junge, was machst du denn? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich da hingekommen bin. Es war wie in einem Augenblick standen wir da, hab dann kurz gedankt und bin dann wieder auf die Straße raus und natürlich langsam durch die vereiste Kurve dann auch zum Abendgottesdienst gefahren. Also offensichtlich hat Gott noch was vorgehabt mit mir. Das sollte nicht das Ende gewesen sein. Aber so schnell kann es gehen und wir wissen es nicht. Also, heute sind wir unter den Lebenden miteinander. Als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich, macht Paulus hier weiter. Ja, es machen uns viele Dinge traurig. Und wir sind auch traurig über Menschen, die nichts von Gott wissen wollen, über diese ganzen Bosartigkeit, die in dieser Welt stattfindet, über so viel Böses, was angerichtet wird durch Kriege, dass Kriege in anderen Ländern geschürt werden und angezettelt werden, dass Deutschland Rüstungsweltmeister ist. Gut, hinter den Großmächten vielleicht noch, aber ganz weit vorne. Kriegswaffen in aller Herren Länder verschifft wird. So viele Menschen leiden. Wir sind traurig. Wir sind auch als Christen traurig. Ja, sind wir auch. Manchmal sind wir auch traurig, dass der Herr noch nicht gekommen ist. Dass es noch einen Tag gibt. Und hier schreibt Paulus, der das wirklich beurteilen könnte, aber alle Zeit fröhlich. Alle Zeit fröhlich. Wie kann das zusammenpassen? Und wenn wir die Briefe lesen, sehen wir, wie viele Menschen er Mut gemacht hat, wie viele Menschen er auferbaut hat, wie viele Menschen er Mut zugesprochen hat. Er war ein fröhlicher Mensch und hat Freude weitergebracht, Freude weitergegeben. Um uns herum gibt es auch Weltmenschen, die sich für gute Dinge einsetzen und Gutes tun wollen. Und im Augenblick erleben wir eine Revolution, hätte ich fast schon gesagt, dass es der Klimaschutz jetzt sozusagen angekommen ist. Aber noch wissen wir nicht, was dabei rauskommt. Ob die Reichen, ob die Elite sich das so gefallen lassen wird. Dass man in kurzer Zeit Investments dermaßen zerstört. Das wissen wir alles nicht. Wir wissen nicht, was aus dieser eigentlich gut gemeinten Idee, die Erde zu bewahren und zu die Schöpfung, wir sehen das Artensterben, wir sehen Zerstörung von Umwelt, ja, das sehen wir, das ist richtig. Es ist auch gut dafür, mal auf die Straße zu gehen und zu sagen, das kann so nicht weitergehen. Aber wir wissen nicht, wie das endet. Und wenn es am Ende einen Krieg gibt, hat es der Umwelt nichts gebracht. Wir wissen es nicht. Aber wir haben jemanden, dessen Hände wir es legen können, wir als Christen, auch wenn wir solche Veränderungen sehen und auch gut gemeinte Revolutionen sehen. Eins ist sicher, er hat alles in seinen Händen. Und das Ende dieser Welt wird eben nicht durch einen Atomkrieg passieren oder durch, dass eben alles zerstört ist und es keine Bäume mehr gibt und wir Menschen nicht mehr atmen können und deswegen alle sterben müssen. So wird das Ende dieser Welt nicht kommen, sondern das Kommen Jesu Christi, das uns ist fest zugesagt. Und so wie sein erstes Kommen fest zugesagt war, wo man auch schon gesagt hat, das kann ja alles gar nicht passen. In Bethlehem geboren, er soll Nazarener heißen, mein Sohn habe ich aus Ägypten gerufen, beim besten Willen. Das kann nicht eine Person sein. Das passt niemals zusammen. Und doch wird Gott ganz sicher diese Welt zur Vollendung bringen. Egal, wo wir uns nun bewegen gerade, ob im komfortablen Deutschland oder im bedrängten Nordkorea und alles, was dazwischen liegt. Ja, als die Gezüchtigten und nicht getötet, als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen. Wir haben den größten Schatz, den wir weitergeben können. Wir haben etwas anvertraut bekommen, was wir jedem, was auf alles hilft, was wunderbar mit unserem Gewissen zusammenpasst. Ja, Gottes Führung, Gottes Geist, Gottes Liebe passt wunderbar mit unserem Gewissen zusammen. Ja, stößt sich nicht ab. Machen Sie mal Yoga. Nein, 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 nein. Jesus Christus als unser Führer, als unser Heiland, der unsere Sünden vergibt, der erstmal die Schuldfrage löst. Keine Religion löst die Schuldfrage, hat Elmar auch schon angerissen hier. Ja, es werden viele, es gibt viele hilfreiche Dinge auch dabei. Ich bin nicht gegen alles das, was auch hilfreich ist. Aber die Schuldfrage wird nicht gelöst. Und Menschen fühlen sich schuldig. Und wir machen uns schuldig aneinander und vor Gott. Die Schuldfrage muss gelöst werden. Und wir haben etwas, wir Armen, was wir weitergeben können, was wir umsonst empfangen haben, was nicht für Geld zu erwerben ist. Denn wäre es für Geld zu erwerben, die Reichen würden es erwerben. Frieden. Ich glaube, Sergej hat das hier mal ausführlich ausgeführt, hier zu einer Abendmahl. Das bekommen wir alles. Gott beschenkt uns. Und wir können es anderen weitergeben. Wir brauchen uns da nichts auszudenken. Wir brauchen einfach nur das weiterzugeben, was uns der Herr aufgetragen hat. Als die Armen, aber die doch viele reich machen. Das Evangelium reicht für alle Menschen. Das Blut Jesu Christi reicht für alle Menschen. Seine Liebe und Gnade reicht für uns. Als letztes jetzt hier, als die, die nichts haben und doch alles haben. Weltlich gesehen haben wir alle nichts. Selbst der reichste Mensch hat in Wirklichkeit nichts. Selbst wenn wir alles Gold besitzen, alle Ländereien besitzen, alle Diamanten besitzen, alles, was irgendwie einen materiellen Wert hat, wir gehen trotzdem mit leeren Taschen. Und wie die Leute, die viel haben, einen Namen hatte ich gerade schon mal genannt, wir haben es nicht in den Händen. Es zergleitet uns zwischen den Fingern. Aber wir, wenn wir nichts haben, wenn wir uns auf unsere Armut berufen vor Christus, wenn wir sagen, Herr, vor dir bin ich nichts, uns vor ihm demütigen, dann haben wir alles. Als sie, die nichts haben und doch alles haben. Paulus schreibt das hier und wir kennen seine Genügsamkeit, als er schreibt, ich habe alles reichlich empfangen, ich habe jetzt die Genüge, mir geht es gut. Und dass auch wir immer wieder runterkommen und sagen, was brauchen wir wirklich? Wo können wir anderen helfen? Wo können wir was Gutes tun? Und dann bricht der Konflikt auf. Das, was ich will, was ich eigentlich will, und was der Herr eigentlich will. Und dieser Konflikt ist das, worum es geht. Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Das bringt es sehr schön auf den Punkt. Was bezeichnet ihr mich als euren Herrn, sagt Jesus, und tut es nicht, was ich euch sage? Ich gehe mal rüber zum Judasbrief. Judasbrief, einer der kleinsten. Und hier schreibt er in Vers 3, Kapitel gibt es da gar nicht. Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert ist. Also was sagt er hier? Eigentlich wollte ich euch über uns alle Heil schreiben. Was für ein wunderbares Heil wir haben, wo wir hinkommen, was die Ewigkeit ist, was uns der Herr bereitet hat. Er hat uns Wohnung bereitet. Eigentlich hatte ich vor, diesen Brief zu schreiben, um unser über aller Heil, was auf uns zukommt, zu schreiben. Aber ich hielt es für nötiger, euch in diesem Brief hier zu ermahnen. Ermahnen? Dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert ist. Es geht um den Kampf. Und das erstmal mit uns selbst. Und dann führt er hier aus, dass manche halt die Gnade Gottes missbrauchen für ihre Ausschweifung. Also es gibt in der Gemeinde dort Leute, die also Christen halt, dass sie sagen, ja, ich bin da gerettet, dann können wir jetzt erleben, wie wir wollen, wunderbar, passt soweit. Aber darum geht es doch gar nicht. Gerade davon haben wir uns doch losgesagt, als wir Christen wurden. Wir wollen nicht mehr mit dieser Welt leben. Wir wollen brechen mit dieser Welt. Wir wollen Christus dienen. Wir haben Buße getan. Wir wollen nicht mehr dieser Welt dienen und nicht mehr unserem Ego dienen. Wir wollen dem Herrn dienen. Und deswegen sind wir hier in dieser Gemeinde. Kehren wir zu den Anfang zurück. Lukas. Lukas 14, 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Naja, vielleicht ist ein Übersetzungsfehler. Vielleicht müsste es nicht hassen heißen, sondern mag nicht so gerne oder so. Da kann man ja auch dann... Aber sagt Jesus das im Johannesevangelium nicht genauso? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es gewinnen zum ewigen Leben. Also können wir davon ausgehen, schon krass. Hassen, schon krass. Aber wir sehen es. Es findet jeden Frühling statt. Ein Weizenkorn wird in die Erde gelegt und es kommen mehrere Halme raus und die wiederum haben volle Ehren, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Wunderbar. Aber nur dann, wenn wir bereit sind, auch unser eigenes Leben zu hassen. Geht es nicht ein bisschen leichter? Wie wäre es mit dem Wohlfühlchristentum? In Bezug auf Jesus Christus, müssen wir unser Vater, unsere Mutter, unsere Frau, unsere Kinder, unsere Brüder, unsere Schwestern und insbesondere uns selber im gewissen Sinne hassen. Alles das Böse, was da ist, hassen wir. Ja, Jesus fordert uns heraus, so wie er es immer tut. Und wenn wir gleich in der Bibelstunde über den Heiligen Geist sprechen, den Kampf Geist gegen das Fleisch sprechen und wie Paulus daran gelitten hat, dass er den Kampf sozusagen nicht so wie Jesus Christus führen konnte, sondern immer wieder auch an sein Fleisch gebunden war, so sind wir aufgefordert, den Kampf zu kämpfen, bereit zu sein, zu sterben, dass unser Ich stirbt, unser Ego stirbt und unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das Kreuz drückt auf ungehorsame Schultern. Gott ist bereit, uns zu erziehen. Aber wollen wir lieber, wir fliehen natürlich lieber aus der, wenn uns irgendetwas, wenn wir wissen, da kommt etwas auf uns zu, wo unser Glaube herausgefordert wird, dann laufen wir lieber weg und gehen lieber zur Seite oder verhalten uns neutral. Aber die Aufforderung steht. Immer wieder aufs Neue an dich und an mich uns selbst zu verleugnen, unser Ich zu verleugnen, unser Ego zu verleugnen, um das wahre Leben zu finden. Amen.